Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Achtung, heute werdet ihr gecoacht.
Das Gesicht, das du mit dir herumträgst, ist deine wichtigste Visitenkarte.
Das ist Jürgen Höller, einer der bekanntesten und umstrittensten Coaches in Deutschland. Umstritten, weil seine Methoden manchmal eher so ein bisschen an Sekten erinnern. Er aber sagt in diesem Ab21-Podcast, was interessieren mich schon meine Kritiker, meine Kunden? Die finden mich richtig gut. Und wie gut, das konnte Julian Amerschi beobachten. Der ist Dokumentarfilmer und hat Höller lange mit der Kamera begleiten dürfen. Er wird uns von seinem Film und auch natürlich von seinen Eindrücken erzählen. Los geht's aber mit Maral Alamdari. Sie ist seit mehr als 10 Jahren Life-Coachin in Berlin. Und dass es mal so kommen würde, das wusste sie eigentlich schon recht lange.
Also ich muss sagen, schon ganz früh hat sich dieses Bedürfnis in mir ausgebreitet, Menschen zu unterstützen, Menschen zu helfen. Ich selber komme aus einer typischen Helferfamilie. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester auf Intensivstation und mein Vater ist querschnittsgelähmt. Und so kam ich schon relativ früh in die Rolle des Unterstützens, des Helfens, angefangen dabei meinem Vater bei den letzten Schritten zu helfen. Bis dahin, dass ich halt immer schon in der Nachbarschaft bei der Kinderbetreuung geholfen habe. Also es war relativ früh klar, dass ich mit Menschen arbeiten möchte und habe das auch wirklich von klein auf bis heute. Ist da so ein roter Faden drin. Und es hat ein bisschen gedauert, in welche Richtung ich mich spezialisieren möchte, aber am Ende war es die Arbeit 1:1 mit dem Menschen.
Das bisschen gedauert, kann man kurz fassen. Sie haben eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht, soziale Arbeit studiert, auch Yoga-Lehrerin eine Ausbildung dazu gemacht und dann noch on top auf die ohnehin schon 3 Ausbildungen noch eine zur Life-Coaching draufgesetzt. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen?
Also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Mein Schwerpunkt liegt ja aufgrund meiner Biografie in der Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass aus ganz unterschiedlichen Bereichen Menschen zu mir kommen. Das ist der ganz klassische Unternehmer, wo das Thema so ein bisschen Vereinbarkeit, Familie, Beruf, aber auch Work-Life-Balance. Das ist eine Karrieremutter, die mit Kind und Kegel sich nochmal neu entdecken möchte, sich nochmal neu definieren möchte, nochmal einen Weg in die Selbstständigkeit wagen möchte. Es sind teilweise wirklich Menschen, die eine wahnsinnig interessante Karriere hinter sich haben und doch weiterhin in sich suchen, was ist eigentlich so meine Stärke, woher komme ich, was will ich nochmal ausprobieren. Und ich sage ja immer, man hat nie ausgelernt. Der Mensch ist ein Life-Learner.
Lebenslanges Lernen ist das Stichwort, ja.
Und viele kommen erst mit so einer geduckten Haltung in meine Sitzungen. Dabei finde ich das, also Chapeau, sich nochmal, egal in welchem Alter, sich zu widmen. Und sich nochmal weiterentwickeln zu möchten und auch ehrlich zu sein, dass irgendwas sich nicht gut anfühlt.
Was ist denn die erste Frage, die Sie den Menschen dann stellen?
Ganz klassisch, was führt Sie zu mir?
Und dann sagen die das Internet, ich habe eine Anzeige von Ihnen gesehen, oder öffnen die sich dann sofort? Weil das ist ja schon wie eine Therapiesitzung möglicherweise auch, ne? Das ist eine große Verantwortung, die da auch auf Ihrer Seite liegt dann, ne?
Absolut. Allerdings möchte ich betonen, Coaching grenzt sich von der klassischen Therapie ab. Im Coaching arbeitet man mit gesunden Menschen.
Nicht diagnostizierten.
Nicht diagnostizierten Krankheitsbildern. Ja. Man soll mit der Psyche der Menschen nicht spielen. Und so ein bisschen Coaching und so ein bisschen Fragen stellen bei Menschen, die ein Krankheitsbild vorliegen haben, ist unprofessionell.
Trotzdem nochmal die Frage, der Begriff des Life-Coaches, der kann ja so viel beinhalten. Was erzählt man auf einer Party? Also ein Chirurg, eine Chirurgin hat es einfach, die sagt, ich schnippel Menschen auf und versuche, sie wieder gesund zu operieren. Journalisten haben es auch relativ einfach. Life-Coach noch nicht so, auch weil das Berufsbild wahrscheinlich noch so relativ neu ist, ne?
Als Life-Coach zu arbeiten, ich bin ganz klar ein Sparring-Partner auf Augenhöhe, der auf kurz oder lang Menschen dabei begleitet, innere Zufriedenheit zu entwickeln, sich neu zu entdecken, sie dazu anstößt, weiter zu wachsen.
Und wie sieht dann so eine Sitzung aus? Sparringspartner kommt aus dem Boxen. Ich nehme an, dass es damit jetzt nicht so viel zu tun hat. Oder geht es doch auch mal verbal zur Sache bei Ihnen?
Nee, ich werde meinen Klienten nichts auf dem Silbertablett liefern. Also zu den Lösungen, zu den Entscheidungen kommen die Menschen durch die Gesprächsführung, die im Coaching stattfindet. Das ist natürlich alles, das wissenschaftlich fundierte Fragen, Techniken, Tools, Methoden. Also es geht bei mir wirklich ans Eingemachte. Mhm. Ganz kleines Beispiel, wenn es darum geht, so einen Rundumschlag zu bekommen, wo stehe ich gerade im Leben? Das ist wirklich, ich mache das immer anhand eines Baumes, wo man unten bei den Wurzeln anfängt. Und da fragt man wirklich rein, was gibt ihnen Kraft? Was gibt ihnen Stärke? Wo möchte ich hin? Das ist Arbeit. Und danach gehen die meisten auch mit roten Bäckchen aus der Praxis raus und denken, wow, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Wie oft kommen denn die Menschen wieder in aller Regel?
Also es kommt immer auf die Thematik an. Es gibt life-changing Themen, die sind nicht nach 90 Minuten geklärt. Das sage ich auch gleich am Anfang. Krankheit, Trennung, Scheidung, Beruf oder wirklich Unzufriedenheit, tief liegende Unzufriedenheit. Da braucht man Zeit für. Das ist ein Prozess. Und sich selber neu kennenzulernen. Mhm. Zu gucken, was ist mein Biotop, was brauche ich, damit es mir gut geht, wie geht es mir eigentlich gut, sich neu kennenzulernen, was brauche ich, um zu funktionieren, das wissen viele nicht. Und dann zähle ich jedes Alter dazu, also vom erfolgreichen Investmentbanker bis hin zur Mutter und Ehepartnerin kullern da oft schon die ersten Tränen, weil man feststellt, Mist, was habe ich denn die letzten 40 Jahre eigentlich gemacht? Wieso weiß ich es? Wieso habe ich immer nur für andere funktioniert? Und wieso weiß ich nicht, was mir gut tut, aber was alle anderen glücklich macht?
Kommt es nur mir so vor oder ist es vielleicht ein Phänomen der Zeit, wenn ich nämlich daran gucke, wo vielleicht unsere Eltern sich hingewandt hätten, da gab es keine Coaches, sondern da hat man Freunde, Verwandte. Haben die Leute, die zu ihnen kommen, vielleicht niemanden, mit dem sie sonst reden können?
Also es ist so, dass natürlich der Beruf als Coach gehört jetzt absolut in diese Neuzeit, wo wir Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln. Persönlichkeitsentwicklung, hatte ich ja auch schon im Gespräch vorher gesagt, ist Trend. Selbstoptimierung, schneller, größer, weiter. Und damals war das tatsächlich so, also ich kann aus Erfahrung sprechen. Meine Mutter hat mit 21 erfahren müssen, dass ihr Mann querschnittsgelähmt ist, sich in einen Rollstuhl setzen wird, auf kurz oder lang, und hatte ein einjähriges Kind und war selbst in der Krankenschwesterausbildung. Die hatte damals niemanden, mit dem sie darüber groß sprechen konnte. Es wäre natürlich eine Hilfe gewesen, gäbe es damals die Möglichkeit, zu einem Coach zu gehen. Ich muss aber dazu auch sagen, dass leider Coaching ist eine absolute Privatleistung. Viele Menschen können sich das auch nicht unbedingt leisten.
Was kostet so eine Stunde?
Es ist ganz unterschiedlich. So eine Stunde fängt bei 145 Euro an.
Das ist ja nicht wenig, ne?
Nee. Und ich habe noch niemanden weggeschickt, weil er das nicht zahlen konnte. Ich hatte auch viele Studenten schon bei mir sitzen. Und dann, das ist einfach so mein Sozialarbeiterherz auch irgendwo noch, dass ich dann sage, das ist überhaupt gar kein Problem. Man kann das auch in Raten zahlen. Und weil das ist auch das Schöne, wenn jemand wirklich will, ob eine Studentin oder eine Auszubildende. Also ich sehe ganz klar dieses Phänomen, dass die Menschen wachsen wollen.
Wir haben jetzt einen Teil bislang ausgespart. Das ist die Kritik an dem Berufsstand. Es gibt sehr viele Coaches, habe ich schon gesagt, Großstadtphänomen, Phänomen der Zeit. Gleichzeitig hat man den Eindruck, dass viele auch mit hohlen Phrasen da zum Teil irgendwie um sich werfen. Was versuchen Sie dem entgegenzusetzen?
Das ist wirklich so ein Thema, das tut mir wirklich weh.
Ich merke schon.
Es ist so, dass als Coach heutzutage sich zu betiteln, ist eine Modeerscheinung. Und jeder Zweiter, Dritter, ich weiß es nicht, will den Weg gehen. Also es gibt, Sie müssen sich vorstellen, ich hatte das damals analysiert, es gibt mehr Anfragen im Internet, eine Coaching-Ausbildung zu machen, als dass Menschen Coaches suchen. Und das zeigt mir einfach, wenn man wirklich ernsthaft sich mit Coaching auseinandersetzt, als Klient oder auch als Mensch, der sich einfach in die Richtung weiterentwickeln möchte, dann soll man wirklich seine Intention dahinter verstehen. Ja, weil Sie müssen sich vorstellen, mittlerweile gibt es ja Ausbildungsinstitute, die vom Jobcenter gefördert werden. Diese Ausbildungsinstitute bieten Life-Coaching, Business-Coaching, die komplette Bandbreite an. Und man weiß nicht, welche Menschen in diese Ausbildungen gehen. Und das Trainieren, mit Menschen zu kommunizieren, Gespräche zu führen, zwischen den Zeilen zu lesen, Sätze, Gesagtes zu dechiffrieren, das ist wirklich eine Art von Kunst. Und deswegen empfehle ich auch jedem Kunden, der Coaching ausprobieren möchte.
Wäre auch meine nächste Frage, worauf sollte man achten, nämlich genau, ne?
Informieren Sie sich über die Person. Wirklich, also Sie vertrauen ja jemanden Ihre Seele an, weil das ist das A und O, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich mich mit dem Coach nicht wohlfühle, das Endergebnis wird nicht das sein, wie wenn Sie sich jemanden ausgesucht hätten, wo Sie sich wirklich rundum wohlfühlen und wo Sie das Gefühl haben, hier bin ich gut aufgehoben.
Maral Alamdari. Über sie findet ihr relativ viel im Netz. Sie ist da sehr präsent. Life-Coachin aus Berlin hat uns erklärt, worauf man achten soll, wenn man einen Coach sucht und worauf man achten soll, wenn man Coachin oder Coach werden will. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova ab 21 hier. Coaching. Bis vor wenigen Jahren habe ich da immer an das Verhalten meines dicken ehemaligen Fußballtrainers gedacht. Aber natürlich ist Coaching eine ganze Menge mehr, vor allem eine fette Gelddruckmaschine. Irgendjemand muss ja hingehen zu den Trilliarden Coaches. Wir haben unseren Reporter Utz Dräger deswegen mal beauftragt zu schauen, wer diese ominösen Menschen sind, die gecoacht werden wollen. Hi Utz.
Hallo.
Was ist dein Eindruck? Lassen sich die Menschen gerne coachen?
Unterschiedlich. Also ich habe Felix aus München getroffen, der tatsächlich heute hier in Berlin angekommen ist, um ein Coaching zu besuchen.
Du Glücklicher.
Ja.
Einmal rausgeschickt, schon den richtigen getroffen.
Zack, Felix erwischt. Felix ist Ende 20, Filmschauspieler und hat hier ein Coaching für eine Rolle in einer bekannten deutschen Krimiserie bekommen.
Coaching-Erfahrungen hatte ich bis jetzt nur als Schauspieler und da immer sehr gute. Also nicht Lebenscoachings oder sowas, wobei sogar das spielt dann eigentlich mit rein, weil man in dem Moment, wo man damit anfängt, eigentlich immer auch von sich aus gehen muss und da Sachen für sich auch entdeckt dann während der Sessions.
Schauspielcoaching kann so aussehen, dass es darum geht, selbst ein Drehbuch oder eine Rolle für sich zu erarbeiten.
Mit einem Coach schaut man eigentlich dann nochmal von außen dabei zu, wie man das tut. Schaut, wie man noch intuitiver werden kann oder wie man mit weniger Angst daran gehen kann oder wie man die Angst überhaupt erkennen kann oder anerkennen kann und akzeptieren kann. Dadurch wird es automatisch persönlich, also man kann es gar nicht außen vor lassen.
Life-Coaching hat er das, Lebenscoaching, ne? Finde ich eigentlich eine ganz interessante Übersetzung. Life-Coaching, so haben wir es genannt, so wird es auch genannt generell. Das interessiert Felix nicht?
Nee, da hat er eine ganz klare Haltung.
Nee, dafür mache ich Therapie. Nee, dafür bin ich nicht so zugänglich für so einfache Antworten, komischerweise. Also fürs Leben brauche ich irgendwie, glaube ich, tiefere Einblicke.
Ich habe noch jemanden getroffen, einen Kollegen von Felix, Frederik, und der sieht das ganz ähnlich.
Mein Eindruck von so Coaching und gerade auch wie das so beworben wird, ist schon auch eher die klingelnde Kasse, um die es dann geht. Und weniger, dass es den Menschen dabei besser geht.
Frederik findet auch nicht so richtig nachvollziehbar, dass wir alle immer mega motiviert und happy durch die Gegend pesen müssen. Er meint, Krisen, egal welcher Art, gehören halt zum Leben dazu.
Ich denke dann auch, das kann man auch ruhig manchmal auch aushalten. Es geht nicht jetzt immer darum, dauerglücklich zu sein, weil das wäre ja dann auch irgendwie gelogen, oder?
Muriel, die hat im Freundeskreis Leute, die Life-Coaching, ja, kann man sagen, einfach generell aufgeschlossener gegenüberstehen.
Ich habe einige Freunde, die das tatsächlich machen und die das motiviert. Wenn es den Leuten hilft, ist doch super.
So sagt sie das, aber für sie selbst ist das Ganze dann trotzdem nichts.
Weil ich glaube, ich mich dann eher über einen Spaziergang oder gutes Essen oder meine Freunde motiviere und nicht durch solche Sprüche.
Hast du denn auch noch jemand gefunden, der sich das irgendwie vorstellen könnte und sich irgendwie informiert in der Richtung?
Ja, Bernd, der hat mir zwar nicht verraten, was er beruflich macht, aber er hat gesagt, er könne sich das schon vorstellen, aber jetzt nicht so in Richtung Life-Coaching.
Ich glaube eher so in Richtung Weiterbildung. Das wäre schon interessant. Karrierecoaching vielleicht?
Und abschließend möchte ich auf jeden Fall noch Jessica erwähnen. Die hat zwar noch gar nichts mit Life-Coachings am Hut jemals gehabt und sich auch nicht viele Gedanken darüber gemacht, aber während wir dann sprachen, da fiel ihr irgendwann auf, dass sie selbst eigentlich jemand ist, der Leute mental aufbaut. Jessica arbeitet als Kosmetikerin und ermutigt häufiger Kunden, Kundinnen und ermutigte ganz konkret auch neulich eine Freundin, wie sie erzählt hat.
Wo ich irgendwann mal gesagt habe, so, du stellst dich jetzt vor dem Spiegel und du sagst, wie schön du bist oder irgendwas Gutes über dich selbst. Die hat sich dann jeden Tag dahingestellt und hat gesagt, so, ich mag, was ich anhabe oder wie ich mich geschminkt habe. Ja.
Also, merke, wer Freundinnen wie Jessica hat, der kann sich offensichtlich einen Coach sparen.
Oder wer Kollegen wie Utz Dräger hat.
Oh, ja,
ist das schön. Ja, irgendwas, ich wollte dir irgendwas Schönes noch mitgeben für deinen Rest deines Lebens. Ich
strahle das ganze Wochenende.
Ab 21 Reporter Utz Dräger war auf der Straße und hat sich umgehört, was Leute von Coachings halten.
Deutschlandfunk Nova.
Der Motivationstrainer. Das ist nicht der neue Spitzname von Jürgen The Normal One Klopp, sondern es ist der Titel eines Dokumentationsfilms über den Motivationscoach Jürgen Höller. Der ist Millionär, der ist ein Meister der Autosuggestion, haben wir vorhin schon gehört. Der macht große, riesengroße Hallen voll. Mit ihm werden wir gleich noch sprechen über seine Arbeit, seine Methoden, seinen Erfolg und auch die Kritik daran. Jetzt wollen wir erstmal schauen auf den Film und einen seiner Macher, Julian Amerschi, Fernsehjournalist. Er erklärt uns, wie er darauf kam, den Film über Jürgen Höller zu machen.
Also in erster Linie hat uns das Thema Motivation gereizt tatsächlich, so wie vielleicht ihr für eure Sendung euch das auch reizt. Es ist nur sehr schwierig, über Motivation einen Film zu machen. Es ist halt sehr abstrakt. Und dann haben wir also weiter recherchiert und sind dann natürlich relativ schnell auf einen der bekanntesten und auch vielleicht umstrittensten Motivationstrainer gestoßen. Das ist dann eben Jürgen Höller. Und er hat dann halt das Besondere, dass seine Vita sich sozusagen liest, als hätte ein Hollywood-Drehbuchautor sie geschrieben, mit Ups und Downs, Aufstieg und Fall. Und wir haben ihn dann auch mal kontaktiert. Und das Besondere war, dass er jahrelang eigentlich von der Bildfläche der Presse etwas verschwunden war. Also er war tatsächlich in den 90ern der Trainer der High Society, war in der Gala auf der Bild, hat Bundesliga-Vereine trainiert.
Motivationsmäßig.
Genau, motivationsmäßig, ja. Genau. Und dann war er weg von der Bildfläche und dann tatsächlich gab es eine lange Pause in seiner Medienpräsenz und dann hatten wir das Glück, dass wir ihn dann wieder getroffen haben.
Wie lange habt ihr ihn begleitet?
Fast anderthalb Jahre.
Zu den Menschen, die ihr da eben gefilmt habt. Es waren sehr viele, die ihr gefilmt habt, weil er eben so große Hallen voll macht. Also das sind, korrigiere mich, zwischen 1000 und 3000 wahrscheinlich, die man da so sieht etwa?
Ja, korrekt, ja.
Ja.
Genau.
Was für Menschen sind das, die da hinkommen?
Er erreicht alle Gesellschaftsschichten, so war unser Eindruck. Also von wirklich jung bis alt, von Geringverdiener, teilweise vielleicht auch Hartz IV bis Topmanager. Also wir haben auch Menschen getroffen, die verdienen irgendwie 250.000 Euro und mehr im Jahr und wollen ihren Umsatz steigern. Also da war wirklich intellektuell, altersmäßig, finanziell alles dabei.
Und was erhoffen die sich davon, da hinzukommen oder da teilzunehmen?
Ich glaube, dass er sozusagen, er verkauft dir dein besseres Ich. Und das ist natürlich für jeden was anderes. Also sprich, er erreicht im Endeffekt jeden Menschen, der Selbstzweifel hat. Und das sind wahrscheinlich nur wenige, die keine haben. Insofern ist sein Markt wirklich sehr groß. Das sieht man dann auch auf seinen Seminaren. Und er verkauft also eine Fülle an Lebenstipps, an Finanztipps, zusammen quasi gepackt in eine Show, die manchmal auch wie ein Rockkonzert anmutet. Also er macht das quasi, die Inhalte sehr zugänglich. Und das ist ein Produkt, ja genau. Es ist halt auch teilweise eine Party und man darf sich das nicht so vorstellen wie in der Volkshochschule Frontalunterricht, sondern der animiert die Leute richtig, wie man im Film auch sieht, dass man da aktiv wird.
Und da fiel mir eben auf, dass er so einpeitscht wie bei so einem Fitnesstrainer, der mit so einer krachigen Musik irgendwie die Leute aufs Fitnessradl irgendwie zwingt. Und dann hat er aber so eine banale Flipchart da irgendwie stehen, wo er dann irgendwas hinmalt. Also er versucht wirklich, alle Leute irgendwie so richtig ins Boot zu holen. Gelingt ihm das auch tatsächlich?
Durchgängig nicht. Also gerade auf den Power Days, da sind dann auch viele dabei, denen das dann zu viel Show ist, denen das zu viel Verkauf ist. Die verlassen dann auch wieder den Saal. Also die Halle ist dann auch gegen Ende des Seminars deutlich leerer. Und die Reihen lichten sich schon. Und am Ende sind dann tatsächlich, so unser Eindruck, dann die Menschen dort, die entweder Fan sind oder die auf jeden Fall auch ein Seminar buchen möchten.
Also gibt es Leute, die auch mehrmals kommen zu diesen Seminaren und Power Days?
Absolut, das ist, denke ich, auch sein Ziel, dass er quasi Menschen erreicht und die dann immer wieder Seminare buchen.
Da gibt es eine Sequenz im Film, wo ihr ihn genau danach fragt und er da sich dann mehr oder weniger vergleicht mit McDonald's und sagt, ja, McDonald's möchte auch immer wieder Burger verkaufen. In dem Moment dachte ich, ja, der hat eigentlich recht. Also da kann man ihm jetzt das auch gar nicht so sehr vorwerfen, dass er möchte, dass die Leute immer wieder kommen. Ne?
Das ist ja das Spannende an ihm, das ist ja das Polarisierende. Er hat halt die Persönlichkeitsentwicklung als Geschäftsmodell entdeckt, so wie andere quasi Hunger auf Fastfood als Geschäftsmodell haben. Und natürlich hat er ein berechtigtes Interesse, seine Mitarbeiter auch die nächsten Jahre noch zu beschäftigen und Kunden immer neue Produkte zu verkaufen.
Aber wenn du gerade sagst, sein Produkt, was ist denn am Ende sein Produkt? Was verkauft er?
Na, ich glaube tatsächlich, dass er Menschen ihr besseres Ich verkauft. Und das ist eben für jeden Menschen anders. Jeder kann sich was anderes aus dem Seminar auch rausziehen. Also da ist quasi eine solche Fülle an zusammengepackten Lebenstipps, die da auf einen einprasseln, dass da, ich sag mal, streng genommen für jeden irgendwie was dabei ist. Und jeder wird sich das natürlich auch anders auslegen, ne? Passend auf seine persönliche Geschichte. Und das macht ihn, denke ich, auch so erfolgreich. Denn wenn da nur ein Tipp drin ist, mit dem man was anfangen kann am Wochenende, dann hat sich das für manche Menschen vielleicht schon gelohnt. Mein Eindruck ist, natürlich kann man diese Tipps auch vielleicht in einem Selbsthilfebuch 9,90 € in der Buchhandlung könnte man auch auf diesen Tipp kommen. Aber er verpackt diese Tipps eben in einer sehr zugänglichen Art.
Hm. Wie habt ihr die Menschen denn nach den Seminaren und diesen Power Days erlebt?
Also es gab durchaus Verärgerte, insbesondere bei den Power Days. Ne? Die sagen dann auch, das erinnert mich an Gehirnwäsche. Nach den anderen Seminaren hatte ich schon den Eindruck, dass die energetisiert und auch motiviert waren. Wir haben uns natürlich schon gefragt, wie geht es zum Beispiel einem Langzeitarbeitslosen, der jetzt vielleicht das Honorar für das Seminar zusammengestottert hat, wie geht es dem, wenn er aus dieser energetisierten Halle wieder nach Hause kommt? Weil es gibt natürlich Probleme, die kann man an einem Wochenende nicht lösen.
Auch nicht Jürgen Höller. Julian Ameschi, Fernsehjournalist, hat einen Dokumentationsfilm gemacht über Jürgen Höller, einen der bekanntesten und umstrittensten Coaches in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova.
Das Gesicht, das du mit dir herumträgst, ist deine wichtigste Visitenkarte.
Das ist der Motivationstrainer Jürgen Höller. Sorry, ich kann mir ein kleines klitzekleines Grinsen nicht so richtig verkneifen. Jürgen Höller ist einer der bekanntesten, aber auch einer der umstrittensten Coaches des Landes. Füllt riesige Hallen, wo er den Leuten dann eben unter anderem sowas wie mit dem Gesicht erzählt. Und wir wollen jetzt mal fragen, wer ist dieser Mann eigentlich? Und wie konnte er mit solchen und anderen Sätzen erfolgreich werden? Konnte ich ihn selber fragen vor der Sendung und er hat mir erklärt, was er mir und euch und anderen in diesen Massenveranstaltungen beibringen kann.
Naja, ich kann auf der Bühne meine Erfahrungen weitergeben und die grundsätzlichen Strategien, wie man beispielsweise eben erfolgreicher wird, wie man beispielsweise sich selber und andere leichter und besser motivieren kann, wie man, wenn man selbstständig ist, weil die Hauptzielgruppe bei uns sind die Selbstständigen, wie man eben sein Unternehmen erfolgreicher gestaltet. Und da gibt es Strategien und grundsätzliche, sag ich mal, Tools, Werkzeuge, und die werden dann vermittelt und die Leute bekommen dann eben ihre Workbooks und schreiben mit und können dann danach umsetzen.
Also es ist eher eine Einbahnstraße. Also Sie geben die Tipps und die Leute nehmen das in sich auf, saugen das in sich auf und versuchen es dann hinterher umzusetzen.
Nein, nicht nur, sondern es ist ein bestimmtes System. Das heißt, je nachdem, was es für ein Seminar ist, es wird auf der Bühne wird eben vorgetragen. Danach gibt es dann auch viele Einzelübungen, die Leute dann eben für sich dann reflektieren, die Sachen sich aufschreiben, umsetzen. Dann gibt es kleinere Gruppenübungen. Es kommt immer ganz auf die Seminare an. Also es gibt Seminare, wo bis zu 80% Einzel- und Gruppenübungen sind. Es gibt andere Seminare, wie zum Beispiel die Power Days, mit denen die meisten bei uns starten. Da ist vielleicht ein umgedrehtes Verhältnis 20% Einzelarbeit oder 80% dann zuhören.
Warum sollte ich ausgerechnet zu Ihnen kommen und nicht zu den doch recht vielen anderen Motivationscoaches, die es ja so gibt?
Naja, das muss jeder selber entscheiden. Ich meine, ich habe in meinem Leben, ja, haben Sie ja schon gesagt, bin ja nicht ganz unumstritten, weil ich auch mal einen Schiffbruch erlitten habe im Jahr 2001, 2002, damals auch Fehler gemacht habe und alles verloren habe. Und ich glaube, dass ich halt beide Seiten kenne, nämlich auf der einen Seite, also wie funktioniert Erfolg, wie produziert man Erfolg, aber auf der anderen Seite eben auch, was kann man für Fehler dabei machen, wie kann man möglicherweise dabei vielleicht auch sich selbst ein bisschen verlieren. Und deshalb glaube ich, dass diese Erfahrungen, die ich da weitergeben kann, bin ja mittlerweile auch seit 30 Jahren jetzt genau auf der Bühne und habe über 1,8 Millionen Menschen geschult. Und ich glaube, diese Kombination ist schon einmalig, weil wer hat schon, sage ich mal, diesen Tiefgang, beides erlebt zu haben. Erfolg, aber eben auch alles zu verlieren.
Für diejenigen, die jetzt ihren Lebenslauf nicht ganz im Kopf haben, was ist da damals vorgegangen? Was ist da passiert damals?
Naja, im Jahr 2001 wollten wir an die Börse gehen. Dann gab es einen fürchterlichen Börsencrash, bei dem sich die Kurse geviertelt haben. Ich habe dann damals in meiner Panik ein paar Fehler begangen, für die ich dann auch hart gebüßt und die ich lange bereut habe, und alles verloren. Und dann 2004 haben dann meine Frau und mein Schwager und ich zu dritt neu gestartet mit, ich persönlich, 6,6 Millionen Schulden und noch einem ramponierten Namen, und haben es dann wieder geschafft, immerhin das 149 erfolgreichste, schnellstwachsende Unternehmen Deutschlands zu werden.
Inwiefern sind Sie dann der Richtige, um Menschen den Weg zum Erfolg zu zeigen?
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, also laut der Zeitschrift Focus, die eine Untersuchung durchgeführt hat, waren wir 4 Jahre nacheinander eines der 500 schnellstwachsenden Firmen ganz Deutschlands. Also wenn es darum geht, dass man quasi auch eine Referenz hat, ist meine Firma, glaube ich, dafür prädestiniert. Weil das, was ich auf der Bühne predige und den Leuten sage, finde ich, muss ich auch dann als Trainer und als Coach selber vorleben.
Stichwort, das, was Sie auf der Bühne predigen und sagen. Predigen ist das, was Ihnen auch unter anderem gerne mal vorgeworfen wird, dass das, was Sie da eben auf der Bühne sagen, mitteilen, dass das eher an so Kalendersprüche erinnert. Das sagt zum Beispiel Christopher Rauen, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Bundesverbandes Coaching. Der sagt, für mich ist das Laienpsychologie. Die meisten Weisheiten sind nicht viel mehr als Kalendersprüche, die suggerieren, dass alles im Leben möglich ist. Was sagen Sie dazu?
Also mit Verlaub, ich bin jetzt mal so ein bisschen, hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber mich interessiert nicht, was Kollegen sagen oder Kritiker sagen, sondern das Einzige, was mich eigentlich interessiert, sind die Ergebnisse meiner Seminarteilnehmer. Und ich meine, ich hatte halt 1,8 Millionen Menschen, jedes Jahr kommen 100.000 neue dazu. Ich habe halt nachweislich 65.000 Feedbacks, wo Menschen geschrieben haben, was sich alles bei ihnen verändert hat. Und deshalb sage ich einfach mal, mich interessieren meine Kunden und die Entwicklung meiner Kunden und nicht, was irgendwelche Kritiker sagen. Und solange meine Kunden eine Verbesserung erfahren und solange meine Kunden begeistert sind und ihr Leben oder ihre Firma verbessern, das ist das einzige Kriterium, was für mich zählt.
Sie lassen sich Ihre Seminare ganz ordentlich bezahlen. Die kosten zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Wie rechtfertigt...
Übrigens falsch, meine Seminare kosten zwischen 49 Euro und 2.500 Euro. Das heißt, wer zum Beispiel mal die Power Days besuchen will, da kann man 2 Tage für 49 Euro dabei sein. Also
da sieht man sie
nicht alle
nur
in der Preislage. Aber natürlich, wenn etwas einen guten Inhalt hat, kostet es eben auch Geld. Und manche Leute geben Geld aus für tolle Autos und für Extras und andere eben für ihre Weiterbildung. Und es ist ja heutzutage bewiesen, je mehr ich in meine Weiterbildung investiere, desto mehr werde ich später dann auch verdienen.
Trotzdem aber die Power Days, die Veranstaltung, wo Sie auf der Bühne stehen und die Leute dazu am Ende motivieren wollen, noch weiterführende Seminare bei Ihnen zu belegen, die dann die besagten 1.500 bis 2.500 Euro kosten.
Es ist auch vollkommen in Ordnung. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und wir sind von unserem Produkt vollkommen überzeugt durch die vielen Feedbacks und wollen natürlich dann auch, dass die Leute dabei bleiben und weitermachen. Das ist ja genauso, als wenn jemand ein Wochenende ins Fitnessstudio gehen würde, würde dann nicht weiter trainieren, dann würde er nichts verändern. Er würde keinerlei dauerhafte und nachhaltige Veränderung haben, sondern es ist wichtig, dann eben am Ball zu bleiben und weiter zu trainieren und sich weiter zu verbessern. Und genauso ist es mit der persönlichen Weiterbildung. Das gilt für alles. Wenn ich Golf lerne, nützt es auch nichts, einmal am Wochenende einen Golftrainer zu engagieren, sondern ich brauche regelmäßig einen Golftrainer, sodass ich dann mich nachhaltig verbessern kann.
Das heißt, Sie wollen, dass die Leute wiederkommen zu Ihnen?
Ja, natürlich. Ich meine, die Leute haben ja die Ergebnisverbesserungen. Nochmal, fast 80% unserer Teilnehmer sind selbstständige Unternehmer und die kommen ja nicht aus Spaß an der Freude, weil ich irgendwelche Kalendersprüche auf der Bühne erzählen würde. Also wenn die Power Days Plattitüden wären und banal wären, dann würden die ja nicht wiederkommen. Das sind knallhart kalkulierende Geschäftsleute, sondern die schauen sich an, ich habe ein Seminar besucht, was hat sich in den nächsten paar Wochen und Monaten bei mir getan? Sind meine Ergebnisse besser geworden? Dann werde ich natürlich auch vielleicht das nächste Thema besuchen wollen. Wir sind ja mittlerweile auch kein Ein-Mann-Unternehmen, sondern eine Akademie mit verschiedensten Trainern. Das heißt, wir bieten ja alle Tools und Werkzeuge an, die eben so kleinere und mittelständische Unternehmer benötigen, um in diesem harten Markt erfolgreich sein zu können.
Wenn jetzt jemand Ihre Seminare, die Power Days besucht und das vielleicht am Ende dann doch nicht klappt mit dem wirtschaftlichen Erfolg, an wem liegt es dann denn? Ziehen Sie sich auch den Schuh an, dass Sie dann vielleicht jemanden mal nicht erreichen?
Das alles Entscheidende ist, dass die Teilnehmer ins Umsetzen, ins Handeln kommen. Und deshalb ist genau dieser Punkt mit entscheidend dafür, dass wir den Leuten wirklich ins Gewissen reden. Wissen aufzunehmen verändert nichts. Reden verändert auch nichts, sondern ihr müsst es tun. Ihr müsst ins Handeln kommen. Ihr müsst irgendwas verändern. Weil wenn wir das tun, was wir schon immer gemacht haben, werden wir auch die gleichen Ergebnisse bekommen, die wir schon immer bekommen haben. Also müsst ihr irgendetwas an eurem Handeln verändern.
Zu Ihren Vorbildern, haben Sie mal gesagt, zählen unter anderem Nelson Mandela, Muhammad Ali und, das finde ich besonders bemerkenswert, Jesus. Welcher von diesen Herren ist Ihnen denn am nächsten?
Also meine 5 Vorbilder, das sind tatsächlich diese 3. Dazu kommt noch der Arnold Schwarzenegger und der Steve Jobs. Und jeder für sich alleine hat einen bestimmten Bereich, wo ich einfach sage, das würde ich gerne übernehmen, würde ich gerne bei mir weiterentwickeln. Aber ja, vielleicht das Entscheidende und Wichtigste, wenn ich jetzt einen auswählen müsste, ist sicherlich Jesus. Ich bin jetzt kein sehr religiöser Mensch, das muss ich zugeben, aber ich glaube noch an Gott. Und ich glaube eben, dass die Botschaft, die uns die Bibel gibt, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst, eine sehr wichtige Botschaft ist, die wir vielleicht in der heutigen Zeit zu wenig beherzigen und würde mir wünschen für mich, aber auch für andere, dass wir vielleicht auch über diesen Punkt nochmal ein bisschen nachdenken und da öfters mal einfach uns den als Vorbild nehmen. Und manchmal finde ich es lustig, wenn ich dann sage, wer sind Ihre Vorbilder und ich nenne die 5, wenn ich dann beim fünften ankomme, Jesus Christus, dann wird immer oft ein bisschen gelächelt, auch in ihrem Kollegenkreis. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass man heutzutage fast verschämt das verschweigen muss, wenn man noch an Gott glaubt.
Ich glaube, es liegt nicht darum, dass das verschämt, dass jemand an Gott glaubt, sondern dass es natürlich, er hat eine gewisse Ausnahmestellung, würde ich mal sagen. Ja? Und wenn, ja, man, und wenn man sich
habe
die...
Deshalb habe ich ja Jesus eben als Vorbild. Ich weiß nicht, was da falsch dann sein soll, so einer Persönlichkeit in diesem Punkt eben nachzueifern und zu versuchen, da eben auch sich vielleicht zu einem besseren Menschen zu machen.
Jesus als Vorbild hat auch nicht jeder. Jürgen Höller war das, Coach, und zwar einer der bekanntesten in Deutschland, aber auch einer, der viel Kritik zu hören bekommt. Und das war sie, die Ab 21, Yes, I Can, was uns Coaching wirklich bringt. Gerne Feedback per Mail unter mail@deutschlandfunknova.de oder in den üblichen sozialen Netzwerken. Mein Name ist Dominik Schottner, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bleibt uns gewogen und bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Essen. Ein eingeschalteter Vibrator in einer Mülltonne hat einen Polizeieinsatz in Essen ausgelöst. Anwohner hätten in der Nacht zum Freitag seltsame Geräusche gehört und am Morgen schließlich die Polizei verständigt, erklärten die Beamten. Demnach hatten die Zeugen den Verdacht, dass die merkwürdigen Töne aus einem geparkten Auto kommen. Die Beamten vor Ort fanden dann jedoch relativ schnell in einer Mülltonne das rosafarbene, in Betrieb befindliche Spezialgerät, wie es in der Mitteilung hieß. Dieses habe auf höchster Stufe seine Vibrationen lautstark über die Containerwand an die Nachbarschaft weitergegeben. Die Beamten schalteten den Vibrator aus und beendeten ihren Einsatz.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.